Der Sturz von Assad führte in großen Teilen der syrischen Bevölkerung zu Freude und zu Optimismus, ja gerade zu einer Feierlaune. Und das auch nicht nur in Syrien, sondern auch unter geflüchteten Syrern und SyrerInnen. Zum Beispiel auch in Freiburg gab es Autokurse mit syrischen Flaggen. Was bedeutet denn der Sturz von Assad für welche Teile der Bevölkerung?
Dass die Leute sich freuen, ist sehr verständlich. Ich glaube, es gab zuletzt nicht mehr so viele Leute, die zu Assad gehalten haben. Allerdings haben ja doch viele auch Angst vor der Zukunft, kommen wir sicher noch dazu. Es ist unheimlich, also es sind sehr viele Leute aus den Gefängnissen freigekommen. Der Krieg ist vorbei. Die Unterdrückung, die Angst vor der Geheimpolizei, die allgegenwärtig war. Also die Leute haben allen Grund zu feiern und fröhlich zu sein. Es ist anders als das Assad-Regime suggeriert hat, ist es jetzt nicht zu irgendwelchen Unterdrückungen und Ausschreitungen größerer Zahl durch Islamisten gekommen. Das war so immer so ein bisschen das Schreckgespenst. Was allerdings nicht heißt, dass so Sachen nicht noch geschehen könnten.
Ja, vielleicht blicken wir gerade mal auf die Gruppen, die da aktiv dran beteiligt waren. Also zuletzt waren das ja die Hayat Tahrir al-Sham und die Syrian National Army, wo die ganze Zeit ein bisschen unklar war, wie sich das weiterentwickelt. Kann man dazu schon mehr sagen?
Ja, leider ja. Also erstmal zur Syrian National Army. Die hat eigentlich kaum gegen Assad gekämpft, sondern hauptsächlich gegen die Kurden. Kurdinnen an der syrischen Grenze im Auftrag der Türkei. Gegen Assad hat man nur so lange gekämpft, wie Assad-Kämpfer da noch irgendwie im Weg standen. Geführt hat eben die Hayat Tahrir al-Sham von Herrn al-Jolani, mittlerweile nennt er sich auch mit seinem Geburtsnamen Shahra'a, aber ich bleibe mal bei Jolani, weil sich das eingebürgert hat auch ein bisschen. Der hat also diesen Marsch auf Damaskus bis Homs geleitet, so ziemlich mit seiner Organisation im Alleingang. Es hat aber auch einen Aufstand im Süden gegeben und Damaskus ist vom Süden her eingenommen worden, was dann zum Zusammenbruch des Regimes geführt hätte, wobei allerdings Homs schon auch auf dem Fall war. Also es wäre auch möglicherweise so gekommen. Aber es ist vielleicht nicht ganz unwichtig, das waren also Kräfte, die nicht islamistisch unbedingt orientiert sind, die letztlich Damaskus eingenommen haben, aber keine so organisierte Gruppe mit einem Führer sind, sondern so verschiedene, zum Teil regionale Gruppen, Drusen, andere Oppositionelle, die deswegen auch weniger Gewicht haben, weil sie einfach keine gemeinsame Kraft sind. Und nun scheint es so, also dadurch ist auch ein Vakuum entstanden. Der alte Staat ist weg. Es gibt eigentlich keinen neuen. Und in dieses Vakuum hinein hat al-Jolani sofort seine Pflöcke eingeschlagen. Er macht einfach, als sei er die Regierung. Die Sachen, die er macht, sind zum Teil ganz in Ordnung, zum Teil auch nicht. Er kam in Damaskus an. Als erstes hielt er eine Rede in der großen Umayyaden-Moschee. Also Ort, schon mal eine Moschee. Die Rede war ganz kurz. Die bestand nur aus ein paar Sätzen. Und daher kann man auch mit Sicherheit davon ausgehen, dass er sich diese Sätze vorher gut überlegt hatte. Und da sprach er von einer neuen Geschichtsepoche für die ganze muslimische Nation. Nation, das Wort ist Umma, das kann im modernen Sinne auch Nation heißen, es heißt aber auch die ganze muslimische Gemeinschaft insgesamt, also aller Muslime weltweit, kann das heißen. Und er hat nicht von der syrischen Nation gesprochen. Das ist schon mal ganz bemerkenswert, weil es gibt ja in Syrien nicht nur Muslime. Und einige weitere Schritte, die er gemacht hat, einerseits, dass er hat einen Amnestie für Wehrdienstleistende erlassen, einfach so. Das kommt natürlich gut an. Dann hat er den alten Ministerpräsidenten des Herrn Assad, den Herr Jalali, einfach im Amt belassen. Er soll die Verwaltung leiten, das heißt, er hat praktisch die Verwaltung des Assad-Regimes übernommen und sieht sich damit auch verpflichtet. Ich meine, die Leute wissen ja nicht, was ihnen jetzt in der Zukunft droht, und Jalali ist jedenfalls jemand, der lässt den Stein auf dem Stein. Und dann hat er eine Übergangsregierung außerdem gebildet. Und das ist jetzt ein wichtiger Schritt. Und zwar soll die geführt werden von einem Herrn Mohammed al-Bashir. Al-Bashir ist der Chef oder Ministerpräsident der Regierung seiner HTS in Idlib. Also die hat dort eine eigene Regierung aufgestellt, die Regierung der Befreiung Syriens, SSG, auf Englisch abgekürzt, Syrian Salvation Government. Und die hat er einfach in der Provinz mit Gewalt durchgesetzt gegen andere politische Akteure. Und die ist nicht demokratisch legitimiert. Es fängt damit an, dass es dort kein Frauenwahlrecht gibt. Die Wahlen sind ohnehin nicht generell, sondern auf spezifische gesellschaftliche Gruppen abgestellt. Das heißt, zum Beispiel Binnenflüchtlinge wählen Vertreter, die Gewerkschaften, die Stämme und so weiter wählen jeweils Vertreter, die dann aber nicht für das Ganze irgendwie sprechen. Und die bilden einen Rat, Arabisch Shura, der erstmal auf diesem etwas komischen Wahlprozess beruht und dann einen Ministerpräsidenten wählt. Zurzeit ist das Mohammed al-Bashir. Der wird jeweils für ein Jahr gewählt. Maximum sind 2 Wiederwahlen, also der kann höchstens 3 Jahre bleiben. Also eine ganz schwache Figur, die eigentlich so ein bisschen, ja, sowas wie ein Aushängeschild ist für die HTS, aber eigentlich keine Macht hat. Und auch damit ist auch diese ganze Geschichte, also das ist rudimentäre Wahlsache, wie gesagt, eh schon sehr eingeschränkt, spielt eigentlich politisch keine große Rolle. Letztendlich kann der Führer der HTS, also Jalali, das bestimmen, was ist. Und dieser Mensch soll nun die Übergangsregierung bilden. Das heißt, dieses eh schon antidemokratische, von der Partei abhängige System wird ein bisschen Syrien übergestülpt. Ob das jetzt ganz so rein passiert, das glaube ich eher nicht. Also es wird da Kompromisse geben. Aber es sieht schon so aus nach einer Machtergreifung. Der neue Diktator bringt sich in Stellung. Es wird nicht ganz so schlimm werden wie bei Assad. Es wird Kompromisse geben müssen und so weiter. Es ist auch im Moment nicht so, dass es die Scharia irgendwie durchgesetzt wird oder überhaupt darüber gesprochen wird. Aber es geht schon in eine gewisse Richtung. Ach, was ich noch sagen wollte, der Herr al-Bashir ist zwar einerseits Ingenieur, andererseits hat er islamisches Recht studiert, also es geht da in eine gewisse Richtung. Und es besteht eben schon die Gefahr, dass ein Staat auf islamischer Grundlage errichtet werden soll. Wie gesagt, es gibt auch andere Akteure, es sind Es ist noch nicht so ganz sicher, aber es geht ein bisschen in die Richtung und da muss man sich halt eben auch überlegen, was das bedeutet. Eigentlich, also ist es ja nicht so, dass es nur darauf ankommt, dass islamische Staaten von Leuten gegründet werden, die irgendwelche Glaubenssätze wörtlich oder wie sie sie jedenfalls verstehen, umgesetzt haben wollen in der Gesellschaft, also Frauen verschleiern, Hände abhacken oder irgend so etwas. Das ist ja nicht unbedingt der Fall. Aber selbst auch in der softeren Version, die in Syrien eher möglich ist, bedeutet das ja so eine Entrechtung derer, der Nicht-Muslime. Beziehungsweise, da gibt es Muslime und Nicht-Muslime und mehr oder weniger Muslime, also Leute, die im Glauben stärker sind und die im Glauben schwächer sind. Also so eine Hierarchisierung der Gesellschaft tritt damit ein. Es geht weg von diesem One Person, One Vote. Und ist übrigens sehr ähnlich dessen, was die deutsche, also was die europäische Rechte so macht in so mit ihrem zum Beispiel Bio-Deutschen oder dass sie versucht, bestimmte Gruppen der Gesellschaft zu entrechten, indem sie einen völkischen oder ein Deutschtum irgendwie hochhält. So kann man es mit dem Islam auch machen. Es geht da um Macht. Und ich fürchte, dass Syrien auf diesem Weg ist, wobei, wie gesagt, also Damaskus wurde eben nicht von der HTS eingenommen. Es gibt da noch andere Kräfte, aber sie sind etwas diffus. Und es erinnert so ein bisschen an Khomeini in Iran, der auch nicht gleich gesagt hat, was er alles davor hat, aber dann doch seine Islamische Republik durchsetzen konnte, einfach auch, weil er eine gewisse Gruppe hinter sich hatte und wusste, was er wollte. Was die HTS betrifft, da wollte ich noch kurz dazu sagen, sie hat keine große Basis in Syrien an sich. Deswegen vielleicht auch dieser Schulterschluss mit Resten vom alten Regime.
Mhm. Ja, das klingt jetzt danach, dass die HTS aber schon gerade die vielleicht eine der stärksten Gruppen ist. Aber ich wollte jetzt nochmal auf die anderen Kräfte eingehen, die Damaskus da eigentlich miterobert haben. Kann man noch mehr zu denen sagen? Oder auch, was die vielleicht da gerade der HTS noch entgegensetzen könnten oder mit beeinflussen könnten?
Ja, die tauchen eigentlich so kaum auf. Also die Medien sind weitgehend von HTS und seiner seinem Führer Jolani beherrscht. Das sind Gruppen, ja, die so eher so lokal orientiert sind, großenteils, und deswegen politisch relativ wenig eine Rolle spielen. Drusen zum Beispiel darunter. Es sind auch Gruppen, teilweise in denen Frauen sehr aktiv waren, die gegen diesen Kaptagonhandel da protestiert haben und so weiter. Aber als so eine richtige politische Kraft kommen sie irgendwie nicht so richtig an die Oberfläche, muss ich sagen.
Gibt's irgendwelche Quellen, wo man noch mehr von denen, also wo von denen berichtet wird? Gibt es Quellen, wo von denen berichtet wird oder ja, wo man mehr über die rausfinden kann?
Ich kriege die auch nur am Rande mit.
Dann würde ich sagen, schauen wir vielleicht nochmal auf die Syrian National Army. Du meintest ja schon, die waren da eigentlich gar nicht so beteiligt an dem Sturz von Assad, sondern haben viel eher die kurdischen Gebiete angegriffen. Die Syrian National Army wird ja in deutschen Medien häufig einfach als gemäßigte Gruppierung beschrieben. Was sagst du dazu?
Möglicherweise liegt da eine Verwechslung mit der Freien Syrischen Armee vor. Die wäre eher was gemäßigt. Das ist eben die Gruppen, die sich nach dem Beginn des Bürgerkrieges zusammengeschlossen haben aus teilweise Soldaten, die übergelaufen sind zu den Rebellen. weil sie nicht mehr auf die eigenen Leute schießen wollten. Und die sind eher gemäßigt, was die und die sind auch, gehören auch mit in diesen Südkomplex hinein. Nur sie sind die als Label sind die Freie Syrische Armee ziemlich verschwunden. Also als Label existieren sie noch, aber als Organisation kaum. Man kann aber die Gruppen, die das unterstützt haben oder dabei waren, das kann man so ein bisschen schon noch festmachen. Das ist so eine nicht unbedingt islamistische Opposition. Die NSA, die SNA, Syrische ja. Nationale Armee, ist ein Konglomerat von etwa 40 Gruppen, durchweg fast alle islamistisch orientiert, so die Dorf-Hisbollah irgendwie. Es ist auch eine türkisch-nationalistische Gruppe dabei, diese Murat-Brigade. Und die sind eigentlich von der Türkei koordiniert. Sie wurden in der Vergangenheit auch von der Türkei besoldet. Ich würde annehmen, dass das immer noch der Fall ist. Also auch ausgerüstet, besoldet, gelenkt vom türkischen Staat. Und ihre Hauptaufgabe ist eigentlich, die kurdische Autonomieregion zu bekämpfen oder alles, was kurdisch ist. Und für den türkischen Staat dabei Eroberungen in Syrien zu helfen.
Damit blicken wir vielleicht auch direkt mal auf den türkischen Staat, weil da wurde jetzt eine Offensive gestartet auf Münbüt, also kurdische Gebiete. Wie rechtfertigt Erdogan oder wie begründet Erdogan die Offensive und wie wird da international drauf reagiert?
Ja, kann ich sagen. Also für Erdogan ist das eine ganz einfache Gleichung. Diese Gruppen, also dieses Autonomiegebiet Rojava, das ist einfach die PKK. Die PKK sind Terroristen und Terroristen muss man bekämpfen und das ist eine Bedrohung für die Türkei. Von diesem Gebiet geht keine ernsthafte Bedrohung der Türkei aus, also nicht terroristisch und militärisch. Das könnten die sich ja gar nicht leisten. Natürlich ist es für die Türkei nicht schön, wenn so ein kurdisches Gebiet vor den eigenen Toren entsteht und das natürlich eine Magnetwirkung auf die kurdische Bevölkerung in der Türkei hat. Aber abgesehen davon könnte die Türkei mit diesem Gebiet eigentlich ganz gut auskommen. Die Beschuldigungen sind meiner Ansicht nach reiner Vorwand, um in Syrien zu intervenieren und um diese kurdischen Gruppen zu unterdrücken. Was das geschieht militärisch, es hat ja Feldzüge der Türkei gegeben mit der NSA als auch mit eigenen Truppen. Afrin wurde ein kurdischer Kanton, weitgehend kurdischer Kanton, wurde praktisch erobert und die Kurdinnen vertrieben. Anderes ist in der Gegend von Ras el Ain zum Beispiel auch passiert. Es werden dann eben Kurden und teilweise auch Christen unterdrückt, vertrieben, eingesperrt und jetzt erneut vertrieben, weil die Flüchtlinge aus Afrin oder ein Teil davon ist jetzt durch diese neue Offensive nochmal ein Stück weitergetrieben worden. Die Stadt Manbij, um die es ging, ist endgültig jetzt von der NSA gestern eingenommen worden wohl, nach etwa 2 Wochen Kämpfen. Das ist ein kurdisch-arabisch besiedelte Gegend. Also es gibt da kurdische Dörfer, aber Manbij ist nicht alle Viertel kurdisch. Es gibt eine große, auch arabische Minderheit oder sogar Mehrheit in Manbij. Deswegen hatte es vielleicht auch die NSA ein bisschen einfacher, da einzumarschieren. Ansonsten steht eben dieses ganze Rojava-Bereich da noch dahinter. Es hat gestern ein Telefonat gegeben zwischen dem amerikanischen Außenminister Anthony Blinken und dem türkischen Außenminister Hakan Fidan, in dem Blinken der Türkei das Versprechen abgenommen hat, dass dass die Intervention der Türkei nicht die Operationen gegen den wiederauflebenden Islamischen Staat gefährdet. Die werden nicht weitgehend von der syrischen demokratischen Kräften SDF durchgeführt, und die SDF ist kurdisch dominiert, und genau auch die hat da bei Manbij auch gekämpft. Hakan Fidan war früher Geheimdienstchef von Erdogan, und alle Operationen in Syrien dürften über seinen Schreibtisch gegangen sein erstmal. Und anscheinend gab es da ein Agreement, weswegen die Kämpfe jetzt auch erstmal abgeflaut sind. Aber langfristig ist davon auszugehen, dass Erdogan das syrische, das Rojava-Gebiet weiterhin zerstören will, da eine Sicherheitszone von etwa 30 Kilometern mindestens einrichten. Das bedeutet aber, da die Kurden hauptsächlich an der Grenze wohnen, das sind auch die fruchtbarsten Gebiete, praktisch die Vernichtung dieser Region als autonome Einheit.
So viel an dieser Stelle mal zu den kurdischen Gebieten und zu der Rolle, die die Türkei da gerade spielt. Zum Abschluss würde ich dich noch fragen, wie ordnest du gerade die Berichterstattung der deutschen Medien zum Thema Syrien ein?
Ich wollte noch ganz kurz was zum kurdischen Gebiet sagen, weil wir in Deutschland immer auch nur die Schokoladenseite von Rojava mitkriegen. Ein Problem ist, dass die Kurden zwar die anderen Bevölkerungsgruppen nicht unterdrücken, aber auch nicht so richtig teilhaben lassen an der Macht. Und in diesem ganzen Rojava ist ja kein rein kurdisches Gebiet, also die ist vielleicht die Hälfte der Bevölkerung ist kurdisch, und es gab da auch Demonstrationen gegen die kurdische Verwaltung. Zum Beispiel gestern oder vorgestern in Meskene und früher auch schon. Das ist auch ein bisschen die schwache Seite, und dann wird man nochmal sehen müssen, wie sich das irgendwie in den neuen syrischen Staat einordnen lässt.
Wer demonstriert dagegen die kurdische Verwaltung?
Regionale Kräfte, arabische Bevölkerung hauptsächlich, die sich nicht repräsentiert und unterdrückt fühlt.
Dann habe ich doch noch eine Frage dazu. Was würdest du denn sagen, spielen die kurdischen selbstverwalteten Gebiete für eine Rolle in Syrien und für die Stabilität Syriens gerade?
Sie müssen sich neu definieren. Solange Assad da war, konnte man ja alles irgendwie alle Probleme sagen, ja, unser Gebiet ist immer noch auf jeden Fall besser als die anderen drauf. Im Moment, sie wären natürlich ein Stabilitätsfaktor. Sie halten den Islamischen Staat nieder, also mit amerikanischer Unterstützung. Sie haben eine schlagkräftige Armee, die das auch tun kann. Und sie sie müssen aber natürlich irgendwie, wenn sich dieser Staat neu definiert, da ihren Platz suchen. Und das ist jetzt auch alles noch ein bisschen in der Schwebe, erstmal wie sich die Kurdinnen da einklinken. Sie haben ja so eine Öcalan-Verfassung. Damit geht es schwierig, weil eben so dieses Kurdischsein und dieser Ethnozentrismus da sehr stark drin ist. Jetzt, wie sie sich eingliedern können, das ist noch eine Frage. Das andere ist, wenn es ein islamisches Regime, wenn auch vielleicht ein bisschen soft, sich da auftut, dann wären die Kurdinnen als laizistisches Gebiet, auch mit starken Frauenrechten, so etwas wieder eine gar nicht so schlechte Alternative dazu. Das muss man sehen.
Dann nochmal zu der Frage zu der Berichterstattung in deutschen Medien. Hast du dazu noch was zu sagen?
Da auch nochmal etwas anders vor. Also ich finde das jetzt gerade mal abgründig, wie hier gleich wieder übers Abschieben diskutiert wird. Also dumm deutsch und grausam. Also, ja. Sorry. Aber auch wirklich dumm, weil also unser Gesundheitssystem, wenn wir 1700 Ärztinnen, die wirklich alle nach Syrien zurückkehren würden, sähe es auch nicht viel besser aus bei uns. Aber das nur am Rande, was die Berichterstattung betrifft, da möchte ich meinen Kolleginnen nicht allzu viele Vorwürfe machen, weil sie das ein oder andere nicht wissen oder sich nicht so auskennen. Was eklatant war, dass die Situation in den kurdischen Gebieten, die Angriffe auf die kurdischen Gebiete praktisch kaum vorkamen in der Berichterstattung und der Aufstand im Süden eigentlich auch nicht richtig vorkam. Es ist, man muss allerdings dazu sagen, dass natürlich auch die Nachrichtenquellen ein bisschen schwierig sind, aber ich meine, von Jordanien aus hätte man zum Beispiel das mitkriegen können. Dass es sich alles doch sehr auf diesen Marsch da auf Damaskus von Norden nach der Einnahme Aleppos konzentriert hat und dass man vielleicht auch sehr überrascht war, dass die sich jetzt eigentlich, da wird keine Rache genommen, da werden keine Kirchen geschlossen oder irgend sowas, dass man damit auch sehr viel Kredit eigentlich gegeben hat, dieser HTS. Und diese Hoffnung auf einen moderaten Islam, mit dem man kann, die Hoffnung kann man haben, aber man sollte auch vorsichtig sein. Islamismus ist halt auch eine Herrschaftsgeschichte. Das hat mit Macht zu tun und da kann auch mal sein, dass eine Gruppe erst moderat auftritt und dann sich ganz anders gibt. Beispiel Khomeini, der ja auch mal gesagt hat, ja, was heißt Islamische Republik? Ja, Frankreich ist ein christliches Land, in dem Sinne, ne? Und die Iran sah nachher ganz anders aus. Auch mit Erdogan war es einfach so, dass er einfach mal nur als Reformer wahrgenommen wurde und nicht gesehen wurde, dass seine Reformen eigentlich hauptsächlich zur Schwächung des Militärs dienten. Aber dann hörte es auch auf, nachdem das erreicht war. So fand ich das halt teilweise ein bisschen blauäugig. Aber wie gesagt, man kann nicht alles wissen. Und man kann sich auch mal irren. Eine irgendwie jetzt politisch gelenkte oder bösartige Berichterstattung ist mir jetzt eigentlich nicht aufgefallen.